den Blickwinkel. Und das liebe ich mehr als alles andere. Wie manche ja so schön sagen, wenn du das liebst, was du tust, musst du keinen Tag mehr arbeiten. Ich arbeite quasi nicht mehr. Ich gehe nur noch meiner Leidenschaft nach. Von daher, die Inspiration ist genau das, was mein Ding ist.
Herzlich willkommen beim Appreciator Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Wirtschaftspsychologie, Kommunikation und Wertschätzung. Dazu laden wir in regelmäßigen Abschnitten Gäste ein und sprechen über ihre Leidenschaften und Selbstverwirklichung.
In der heutigen Appreciator Podcast-Folge habe ich Norm Greter zu Gast und weil ich wahrscheinlich das ein oder andere auslassen werde bei der Einleitung, würde ich sagen, Norm, dass du dich einfach mal selbst vorstellst und mit der simplen Frage anfängst, wie hast du dich entschieden, für dich im Leben zu sein? Also, welche Persönlichkeit bist du und was macht dich aus?
Hallo Moritz, danke für die Einladung, das tue ich sehr gern. Ich habe mich entschieden, eine Inspiration für andere zu sein und wenn du meinen Nachnamen in der englischen Variante aussprichst, also nicht Norman Greter, sondern Norman Greater, wie der Engländer oder der Amerikaner das aussprechen würde, gibt es noch den Zusatz dahinter, Norman Greater, the Inspirator. Norman Greter, der Inspirator, nur das reimt sich leider nicht, daher wähle ich immer gern die englische oder die amerikanische Variante. Und das habe ich für mich ausgewählt, vor ein paar Jahren eine Inspiration zu sein für andere Menschen durch das, was ich tue. Hat ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mit Coaching, mit der eigenen Einstellung, möchte ich sagen, mit dem Blickwinkel. Und das liebe ich mehr als alles andere. Wie manche ja so schön sagen, wenn du das liebst, was du tust, musst du keinen Tag mehr arbeiten. Ich arbeite quasi nicht mehr. Ich gehe nur noch meiner Leidenschaft nach. Von daher, die Inspiration ist genau das, was mein Ding ist.
Mhm. Was würdest du sagen, wann war der letzte Tag, an dem du gearbeitet hast?
Ich mag die Frage. Wann war der letzte Tag, an dem ich gearbeitet habe? Interessanterweise, als ich noch festangestellt war, das auch schon wieder... Ja, das ist 9 Jahre her. Selbst in den Jahren davor, da war ich Eventmanager, würde ich sagen, bin ich schon meiner Leidenschaft zwar einer anderen Art und Weise nachgegangen. In dem Fall, wir haben Veranstaltungen gemacht für große Firmen im In- und Ausland. Und auch da habe ich die Menschen quasi in eine Traumwelt geholt. Also eine Veranstaltung, so ein Abendevent, so ein Wochenend-Incentive. Das holt die Leute aus dem Alltag raus. Witzigerweise habe ich damals Ähnliches gemacht, nur in einem ganz anderen Kontext. Daher würde ich die Zeit auch noch mitnehmen. Wann habe ich zum letzten Mal gearbeitet? Es könnte sein, dass es sogar bei der Bundeswehr war, dass ich irgendwie Waffen ölen musste oder sonst irgendwie einen Blödsinn machen, wo ich gedacht habe, na, Schuhe putzen für 3 Stunden, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, das ist echte Arbeit. Also ich kann es ja nicht konkret sagen, es ist jedoch schon ganz, 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 ganz lang her. Ja.
Jetzt hast du mir eben schon gut die Brücke geschlagen, weil du das Eventmanagement mit eingebracht hast. Du hast ja unter anderem schon sehr viele berühmte Persönlichkeiten auch kennengelernt, also unter anderem Michelle Obama, Hillary Clinton, Arnold Schwarzenegger, Alicia Keys, Brad Pitt und so weiter. Ich glaube, da kannst du noch viel, viel mehr aufzählen. Und meine Frage dazu wäre, mit welcher berühmten Persönlichkeit, die schon längst verstorben ist, würdest du mal dich gerne ausgiebiger unterhalten wollen?
Da würde ich wählen Albert Einstein aus dem Grund, er hat ja quasi die Relativitätstheorie ersonnen und das ist in manchen meiner Workshops oder Vorträge auch mit drin, dass ich die darstelle und sage, alles ist ja relativ. Was versteht natürlich keiner, ich habe es lange auch nicht verstanden, was heißt das Wort relativ eigentlich? Das bedeutet, dass es auf dieser Welt gibt immer 2 Pole, die sich gegenüberstehen, hell und dunkel, Mann und Frau, gut und schlecht, rein und raus. Und das eine gibt es nur, weil es das andere gibt. Und die hängen auch miteinander zusammen. Und die sind weder gut noch schlecht. Wir nehmen das Beispiel jetzt gerade, wir nehmen unsere Aufnahme auf, da ist es Tag, die Sonne ist draußen und irgendwann kommt auch wieder die Nacht. Und in der Regel haben die Menschen einen Vorzug und sagen, mir gefällt der Tag besser oder die Nacht. Nur wenn du jetzt noch ein bisschen was dazu baust und sagst, ich möchte mit Schatzi heute Nacht die Sterne anschauen, dann wird dir zwangsläufig die Nacht heute Abend besser gefallen als der Tag, weil du freust dich auf das Event. Möchtest du dich, da wo wir uns kennengelernt haben, also auf hoher See, magst du dich lieber in die Sonne legen, wird dir der Tag mehr gefallen. Also das eine ist nicht schlechter oder besser als das andere, nur unsere eigene Blickrichtung darauf macht es. Und Einstein hat das eben ja, er kann, das haben wahrscheinlich vor ihm andere auch schon erkannt, nur er hat halt dann die Relativitätstheorie daraus ersonnen und hat gesagt, alles ist relativ. Es gibt nicht das Gute oder das Schlechte. Und da würde ich gern mit ihm mal bei einem Tässchen Tee drüber sprechen. Und ich wüsste auch schon, wo ich das mache, nämlich da, wo er gewohnt hat eine ganze Weile, nämlich auf Rügen in Selin, heißt der kleine Ort. Und da gibt es einen Berg, der ist genannt der Friedensberg. Und auf diesem Friedensberg stand Albert Einstein und hat quasi den Impuls bekommen für die Relativitätstheorie. Da gibt es auch einen Stein oder so eine Steinskulptur auf dem Friedensberg. Da waren wir schon ein paar Mal. Und da ist auch eine ganz tolle Energie. Von daher, Albert Einstein, der war erst.
Jetzt hast du eben so ein bisschen dieses Gesetz der Dualitäten angesprochen, ne? Mhm. Also, wenn wir alles so bewerten, dann gibt es ja diese zwei Pole quasi. Und meistens ist so, das habe ich bei einem Seminar gelernt, ist so Wollen und Ablehnen gleichzeitig im Raum. Mhm. Und dass man sich manchmal so ein bisschen mehr reflektiert oder auch hinterfragt und warum man eigentlich die Dinge so interpretiert, wie man das tut und dem vielleicht auch manchmal, auch wenn es ein bisschen schwer klingt, so eine gewisse Gleichwertigkeit in alles reingibt. Ja. Also beides ist mir gleich viel wert, so in dem Sinne. Ne?
Ganz genau. Ich mag da ein Bild von Esther Hicks, eine Amerikanerin, die channelt ein spirituelles Wesen oder ein Kollektiv an spirituellen Wesen, die heißen Abraham oder so nennen die sich. Daher gibt es auch auf YouTube und so weiter ganz viel von Abraham Hicks. Das ist quasi die gechannelte Göttlichkeit, wie wir es auch immer formulieren wollen. Und die beschreibt das, was du gerade auch beschrieben hast mit der Dualität, immer mit einem Stick. Also von mir liegt jetzt gerade ein Kugelschreiber. Ich glaube, das Bild kann sich jeder aufmachen, wenn du mal einen Kugelschreiber in die Hand nimmst. Sagt sie, an dem gibt es ja zwei Seiten in der Regel. Die Seite, die schreibt, und die andere Seite, wo du dann klickst, dass der Stift rauskommt. Und was du im Leben machst, du nimmst immer solche Sticks, solche Kugelschreiber in die Hand. Und da hast du eben zwei Pole. Du hast in dem Fall links, rechts, oben, unten, wie du es auch immer formulieren willst. Und machen wir es an dem Beispiel Beziehung fest. Wenn du eine Beziehung möchtest, wäre das der Kugelschreiber. Und auf dem Kugelschreiber steht Beziehung. Und jetzt gibt es Tage, da läuft es gut. Das wäre die eine Seite der Beziehung. Und es gibt Teile der Beziehung und Tage, da läuft es nicht so gut. Das wäre jetzt die andere Seite von diesem Stick oder von diesem Kugelschreiber, den wir haben. Das heißt, du kannst nicht nur die glückliche Beziehung wählen, weil die Beziehung hat die Polarität in sich. Es gibt gute Tage, schlechte Tage. Und einfach das zu erkennen, wie du es gerade schön formuliert hast, ich nehme quasi nur den Kugelschreiber in die Hand und darf erkennen, dass es die zwei Seiten gibt. Nur jetzt käme das Schöne, wenn ich es jetzt schaffe, auf die vermeintliche Seite zu schauen, die mir nicht gefällt, quasi die negative, nennen wir sie mal so, Beziehung läuft gerade nicht so gut, dann einfach nicht abzurutschen und dem anderen Vorwürfe machen und beleidigt sein, sondern einfach nur zu sagen, interessant, ich bin gerade auf der einen Seite von meinem Stick, von meinem Kugelschreiber und ich stelle fest, da gefällt es mir persönlich jetzt gerade nicht so sehr. Und anstatt dann eben abzusaufen in den Vorwürfen, in dem Jammern, in dem wir trennen uns und Türen schlagen und alles, was man so macht, da draußen einfach zu sagen, jetzt wo ich quasi gerade erlebe, was ich nicht möchte, dass wir uns streiten als Beispiel, was möchte ich denn? Und dann deinen Fokus quasi von der einen Seite von dem Kugelschreiber wieder auf die andere zu richten, zu sagen, was kann ich denn tun, damit es wieder besser wird? Und da kommt mir gerade ein schöner Spruch aus der Paartherapie in den Sinn. Der lautet, wenn du am Ende deiner Beziehung, also wenn die Beziehung quasi dahin gegangen ist, wenn du am Ende deiner Beziehung das gemacht hättest, was du zu Beginn gemacht hast, dann gäbe es kein Ende. Also nochmal in der kompletten Fülle, ohne Zwischentöne. Wenn du am Ende deiner Beziehung das gemacht hättest, was du zu Beginn gemacht hast, dann gäbe es kein Ende. Das bedeutet, am Anfang sind wir sehr bemüht, da sind wir auf dieser einen Seite von diesem Kugelschreiber. Wir sind verliebt, vielleicht bringen wir Blumen, wir bringen Geschenke, die Frauen gucken vielleicht Fußball mit den Männern, was sie gar nicht so möchten. Und über die Zeit rutschen wir einfach, und das ist ganz menschlich, einfach auf die andere Seite des Kugelschreibers und dann ist irgendwann alles nur noch doof. Genauso, und das wird dir auch so gehen, Moritz, wenn du in die Welt aktuell schaust, es gibt so viele Menschen, die alles doof finden. Ihr Leben ist doof, ihr Job ist doof, Inflation ist doof, Schatzi ist doof, die Politik ist sowieso doof, alles ist doof. Das ist nur die eine Seite von dem Stick. Und anstatt in der Doofheit zu verbleiben, wäre mein Ratschlag, setze eine andere Brille auf und sage, was wäre jetzt Teil von dem, das gefällt mir? Und darauf fokussierst du dich und davon machst dann einfach mehr.
Ja. Ja, zu diesem andere Brille aufsetzen habe ich ein Experiment mitgebracht und eine Studie, die ich dir kurz vorstellen will, ja, die du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast. Die ist von Richard Wiseman, ist ein Psychologe, und der wollte herausfinden, wie stark unsere eigene innere Einstellung unsere Erfahrung beeinflusst. Und da lese ich einfach mal einen kurzen Text vor. Zu diesem Zwecke holte er Probanden, die sich entweder als Pechvögel oder als Glückspilze betrachteten, und ihre Aufgabe bestand darin, die Fotos in einer Zeitung zu zählen, die er ihnen gab. Die glücklichen Teilnehmer brauchten nur wenige Sekunden, um die Anzahl der Fotos zu ermitteln, die Pechvögel hingegen im Durchschnitt 2 Minuten. Und wieso waren die Glückspilze schneller? Auf der zweiten Seite der Zeitung stand in großen Lettern, die Hälfte der Seite einnahmen, hören Sie auf zu zählen, diese Zeitung enthält 43 Fotos. Die Glückspilze sahen diese geheime Botschaft und schrieben die korrekte Antwort nieder, womit die Aufgabe gelöst war. Die Pechvögel waren so mit Zählen beschäftigt, dass sie den Hinweis übersahen. Doch das war nur ein Teil des Experiments. In der Mitte der Zeitung hat er einen zweiten Hinweis angebracht. Hören Sie auf zu zählen. Sagen Sie dem Versuchsleiter, dass Sie den Hinweis gesehen haben. Sie bekommen dafür 250 britische Pfund. Leider übersahen die meisten Pechvögel auch diese Botschaft. Warum entdeckten die Glückspilze die erste Botschaft, obwohl die Pechvögel beide übersahen? Das liegt letztlich an der Art und Weise, wie die beiden Gruppen auf die Welt zugehen. Glückspilze erwarten, dass sie positive Erfahrungen machen. Sie sind offen für neue Möglichkeiten und erkennen diese auch, wenn sie sich zeigen. Als sie die Zeitung durchblätterten, blickten sie nicht mit Scheuklappen auf die Fotos. Sie entdeckten die Hinweise auf der zweiten Seite sofort. Menschen aber, die sich als Pechvögel einschätzten, sind angespannt, weil sie negative Erfahrungen erwarten, ihre Ängste verhindern, dass sie auf unerwartete Möglichkeiten stoßen. Ihre innere Einstellung wird zur selbsterfüllten Prophezeiung. Und ich habe diese Studie letztens gelesen und ich fand die so passend auch zu deinen Thematiken, die du immer wieder nach außen kommunizierst. Und deswegen wollte ich es einfach mal mit einbringen, weil es für mich sehr stimmig war. Genau.
Das ist super. Mir fällt da dazu gerade ein, ich weiß noch nicht mehr, wie dieses Projekt hieß. Da gab es auch eine andere Studie, wo Klassen geteilt wurden, also Männlein, Weiblein. Und den Männern hat man dann eine Matheaufgabe gegeben. Und denen, zum einen haben sie den Männern gar nichts gesagt, dann in einer anderen Runde haben sie ihnen gesagt, das ist die Matheaufgabe und Männer sind ja so viel besser als Frauen. Und in der dritten Runde haben sie genau das Gegenteil gesagt. Zu sagen, ja, wird für euch wahrscheinlich schwierig, weil Frauen schneiden in dem Test interessanterweise viel, viel besser ab oder schlechter, je nachdem, in welche Richtung wir gehen wollen. Bei den Frauen das gleiche Spiel. Und sie haben festgestellt, es liegt nicht irgendwie am Geschlecht oder an sonst was, sondern wirklich an der Vorwegannahme, ähnliches wie du es gerade durch die Studie von dem Richard beschrieben hast, dass die Leute glauben, dass dem so ist. Und das ist vielleicht der wichtigste Hinweis für jeden von uns, jeder, der irgendwann mal Kinder hat oder schon Kinder hat oder Neffen oder Nichten oder Nachbarn oder andere Menschen, es muss gar kein Kind sein, kann auch ein großes Kind sein. Das, was du den Menschen mitgibst, ob du an die glaubst oder nicht, ob du ihnen eine Inspiration mitgibst, du sagst, wow, das ist aber ein großes Ziel, das du hast. Hey, ich glaube ganz fest an dich, du kannst es schaffen. Wenn jetzt das Kind um die Ecke kommt und sagt, ich werde Profifußballer oder ich werde Astronaut oder ich werde Weltmeisterschwimmerin, wo der normale Elternteil in der Regel sagt, ja, ist ja klar, das schaffen ja nicht so sehr viel. Achtung, Achtung, Achtung. Und auch da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Ich war mit meinen Kids auf dem Schiff, Mitte des letzten Jahres war das. Und wir waren auf Madeira, wo ja Cristiano Ronaldo ursprünglich herkommt. Da gibt es auch das Cristiano Ronaldo Museum direkt am Hafen. Da waren wir dann drin. Und der ist ja der Ober-Goat, greatest of all times, wie meine Kinder sagen würden. Da gibt es noch Messi und da gibt es noch den Kampf. Und auf dem Weg zurück zur Kabine fragt mich dann Philipp, der Mittlere, sagt, Papa, der Ex-Freund meiner Mama hat mal gesagt, dass nur, nagel mich nicht auf die Zahl fest, 15, 16, 17 Kinder in jungen Jahren in die Profiliga wechseln können. Quasi, dass sie wirklich Profifußballer werden. Und er hat gesagt, interessant, ich habe schon überlegt, was kommt jetzt für eine Frage, das wird interessant, mit seinen 12 Jahren. Da sagt er, sollte sich das jetzt gut oder schlecht für mich anfühlen? Diese Aussage, dass es quasi nur 16 schaffen von einer Million.
Ja.
Na, er hat gesagt, Philipp, was würdest denn du sagen? Wie fühlt es sich denn an? Und da hat er ein bisschen überlegt und hat gesagt, gut, danke für die Antwort. Dann habe ich gesagt, ich habe noch gar nichts gesagt. Dann habe ich gesagt, doch, im Endeffekt schon. Weil wenn es sich gut anfühlen würde, hättest du das wie erste Pistole rausgeschossen. Nur du überlegst. Also es muss sich schlecht anfühlen. Dann hat er gesagt, ja, im Endeffekt hast du recht, das fühlt sich nicht so gut an. Worauf ich wieder fragte, wie viele Plätze brauchst du denn persönlich, lieber Philipp, um Profifußballer zu sein? Dann hat er gesagt, einen. Er sagt, na also, ist doch super. Wenn es 16 gibt, ist doch toll, wenn du nur einen brauchst. Also weißt du, vergiss die Distanz zur Million, vergiss, wie viel es nicht schaffen. Genau das ist das, über was wir gerade sprechen. Fokussiere dich auf das, was du möchtest, auf das Positive, anstatt zu sagen, ach, so viel schaffen es nicht. Weil genau mit der Einstellung gehst du in die Handlung und du wirst kein Vollgas geben, du wirst nicht begeistert der Arbeit, deiner Tätigkeit nachgehen, wenn du schon im Kopf hast zu sagen, ach, das klappt ja sowieso nicht, ach, das wird ja schwer. Gleiches, wenn du das anderen mitgibst. Glaube ich an dich, glaube ich an deine Ziele, glaube ich daran, dass du das schaffen kannst oder dass du Spaß auf dem Weg zu deinem Ziel hast. Was auch immer, gib den Menschen diese Hoffnung mit, das ist das größte Geschenk.
Ja. Ja, du bist ja auch selbst Familienvater und wir hatten letztens einen Workshop bei uns in Wiesbaden an der Uni, da kam der Bundesverband mittelständischer Wirtschaft zu uns und wir haben so ein bisschen über das Thema Generationenkonflikten gesprochen, also wie zum Beispiel die sogenannte Boomer-Generation und die Generation Z, zu der ich ja auch gehöre, zum Thema zum Beispiel Unternehmensführung steht und wie wir das Ganze durch unsere Brille oder Perspektive sehen im Vergleich zu eben der Boomer-Generation. Und wir haben dann zum Beispiel so Wörter gesammelt, wie dass vor allem Transparenz uns wichtig ist, Ehrlichkeit, Loyalität zum Unternehmen und alles Mögliche. Und da fand ich auch interessant, dass wir so ein bisschen herausgefunden haben, dass wir eigentlich nicht selbst führen können. Also weil wir zum Beispiel selbst auch Führungskraft unseres eigenen Lebens sind. Und wenn du zum Beispiel Führungskraft bist, dann ist es ja so, dass du mehrere Mitarbeiter hast und die eben führst. Aber du kannst ja auch alleiniger Führungskraft deines eigenen Lebens sein. Und was würdest du sagen zum Beispiel zum Thema Führungskraft? Wie stark siehst du das bei deinen eigenen Kindern, wenn sie ihren eigenen Kopf haben und du im Nachhinein oder merkst, dass sie ihren Ansatz genauso richtig oder sogar besser war, als du ihn zu Beginn dir vorgestellt hast?
Also, ja, ich glaube, ich weiß, wohin du magst. Es ist herausfordernd, ähnlich wie für die Führungskraft im Unternehmen auch. Meiner Meinung nach ist es besser, die Menschen zu begleiten. Natürlich führen in der Form, ich beschreibe es immer gerne und sage, das Unternehmen, die Firma gibt dir Leitplanken auf. Es ist wie eine Autobahn. Und die Firma, wie du es gerade sehr schön gesagt hast, mit Werten im Idealfall, bauen Leitplanken links und rechts. Zu sagen, für was stehen wir? Sind wir familiär? Sind wir nachhaltig? Sind wir nahbar? Sind wir zuverlässig? Sind wir ehrlich, authentisch? Was auch immer die Firmenwerte sein könnten. Und die Aufgabe der Führungskraft ist es, die Menschen zwischen diesen Leitplanken auf dieser Autobahn nach vorne zu bringen, ob durch Freude oder Schmerz, weil nur die zwei Motivationen haben wir. Außer wir nehmen die dritte dazu, die du im Endeffekt schon angesprochen hast, nämlich ich führe mein Leben selbst. Und ich glaube, deine Generation und die Jüngeren haben da mehr Einsicht in dieses Thema, gerade mit den Werten zu sagen, hey, wenn die Werte Leitplanken passen, dann brauche ich gar niemanden, der mir groß sagt, was ich zu tun habe. Ich gebe mir meine Jobaufgabe und wenn ich mich hier wohlfühle und weiß, ich tue es für mich guten Zweck und das bringt was und hält die Welt am Laufen, anstatt sie kaputt zu machen, was auch immer die jeweiligen Werte sind, dann klappt es. Und das jetzt übertragen und zu deiner Frage kommt mit den Kindern. Ich stehe ganz oft an einem Punkt, wo ich was sagen möchte und innehalte und überlege, warum möchte ich das jetzt? Zum Beispiel, wir sitzen am Esstisch und die zwei gucken noch auf das Handy.
Ja.
Wo ich jetzt sage, leg bitte das Handy weg. Jetzt können wir natürlich sagen, mein Tisch, meine Regeln, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, bis du 18 bist. Nur das ist ja nicht das Ziel. Das heißt, ich darf gucken, sind es Werte, die mir wichtig sind und in dem Fall eben Kommunikation, sich anschauen, füreinander da sein. Da macht es Sinn und dann ziehe ich den Wert auch durch. Bei anderen Sachen, wenn die zwei einfach mit dem Fußball durch die Gegend toben und im Garten rumschreien, ist die Frage, warum sollen sie das nicht tun? Und meistens komme ich zur Lösung und zur Antwort, weil ich es gerade nicht möchte, weil mir es persönlich zu laut ist oder weil ich denke, dass es Nachbarn stören könnte. Und jetzt bremse ich quasi die Kinder in ihrem Tun aus, wenn ich diesem kundtue. Heißt also, in solchen Fällen halte ich sehr oft inne und sage, hey, es stört doch gerade nur mich. Und es stört mich auch nicht, weil die schreien durch den Garten laufen, sondern es stört mich, weil ich gerade sowieso schon genervt bin durch was ganz anderes. Und deren Handlung bringt mich noch mehr auf die 12. Aber das hat nichts mit den beiden zu tun. Es hat nur mit mir selber zu tun. Und ich glaube, wenn die Menschen mehr das erkennen, was du mit Selbstführung beschrieben hast, dass die Lösung in ihnen liegt, dass mir gar niemand anders wehtun kann durch Aussagen oder durch Taten oder durch Nichtstun, sondern es hat nie mit dem anderen zu tun. Es hat nur mit mir zu tun. Und dazu vielleicht eine kleine Geschichte, was ich damit konkret meine. Ich war vor 2, 3 Wochen bei einem Kunden in Hameln, Rattenfängerstadt Hameln. Die Geschichte kennen ja wahrscheinlich viele. Und ich saß beim Frühstück in einem Hotel und da waren 6 Bilderrahmen direkt vor mir an der Wand gehängt. Und auf diesen 6 Rahmen war die Geschichte von dem Rattenfänger von Hameln abgebildet. Heißt also, die Stadt hatte eine Rattenplage, dann im nächsten Bilderrahmen kam eben dieser Rattenfänger und hat angeboten, ich hole die Ratten. Dann hat er sein Flötchen gespielt, dann hat er die Ratten mit aus der Stadt genommen, dann kam der nächste Bilderrahmen. In dem drin war, als er dann zurückkam und seine Entlohnung wollte, haben sich die Menschen in der Stadt quasi gewehrt und haben gesagt, nö, wir bezahlen dir gar nichts. Dann ging der wieder. Dann kam der nächste Bilderrahmen, dass er in Gestalt eines hässlichen Jägers zurückkam, als alle in der Kirche waren, also alle Erwachsenen, und hat die Flöte wieder gespielt und hat alle Kinder mitgenommen. Bilderrahmen 5 marschiert der mit allen Kindern aus der Stadt. Bilderrahmen 6, nur 2 Kinder kamen zurück, eins war blind, eins war taub. Das Blinde konnte nicht sagen, wohin er sie geführt hat, und das Taube, oder das Stumme war es, stumm, nicht taub, konnte nicht sagen, was es gesehen hat. Und ich habe da ein bisschen recherchiert, die Geschichte soll so stimmen, also es ist nicht nur irgendwie ein Märchen, sondern es soll so gewesen sein. Und Moritz, in dem Moment, wo ich auf diese Rahmen schaute, und ich kannte die Geschichte schon, bin jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Planeten, und das hat bei mir nie was ausgelöst. In dem Moment hat es mir emotional alles weggezogen beim Frühstück, was es wegziehen kann. Meine Stimmung war weg, meine Laune war weg. Ich war total im Keller und habe mich dann so ein bisschen selber beobachtet. Das kann ich zum Glück ganz gut. Und habe gesagt, was ist denn jetzt gerade passiert, Norman? Lass uns nochmal zurückspulen. Okay, du hast diese Geschichte angeguckt, die du schon kanntest. Mhm, okay. Und ab wo wurde es komisch? Ab da, wo der die Kinder mitgenommen hat. Okay, warum? Warum reagiere ich heute anders auf die Geschichte als vor 3 Jahren, als ich sie zum letzten Mal gehört habe? Weil, jetzt gehen wir 5 Wochen zurück in die Vergangenheit. Ich hatte einen Vortrag in München und abends ruft die Mutter an von meinen 2 Jungs und sagt, weißt du, wo Louis ist, der Kleine mit 8 Jahren? Da habe ich gesagt, nee, ich bin gerade in München angekommen, wir haben gleich Soundcheck. Ich weiß nicht, wo Louis ist, wahrscheinlich bei dir, weil Schule ist aus. Nein, nach der Schule kam er nicht. Und Philipp, sein Bruder, hat gewartet und hat überall geguckt, wo er sein könnte, aber er war nicht da. Wir sind hier hingefahren, dahin gefahren. Er ist nicht aufzufinden. Dann habe ich gesagt, okay, doof. Hat den Impuls, vielleicht ist er zu mir gelaufen. Warum auch immer, keine Ahnung. Geh dem mal nach. Und habe aufgelegt und gesagt, sie schaut mal danach und kümmert sich drum und ruft mal die Nachbarn gegenüber an. Nur diese halbe Stunde der Unwissenheit, dieses, mein 8-Jähriger ist weg und keiner weiß, wo er ist und ich sitze 2, 3 Viertelstunden weg in München und muss gleich einen Soundcheck machen und schon quasi, wir sind ja dabei positiv-negativ, zu überlegen, fahre ich nach dem Soundcheck zurück, was kann ich von hier aus tun? Es war, Moritz, es war die Hölle. Und als dann der Anruf kam zu sagen, ja, er war wirklich bei mir, warum auch immer, er dachte, ich hole sie ab und kam dann nicht und ist auch mal losgelaufen. Das war so schlimm, diese halbe Stunde, dass mich die Geschichte ein paar Wochen später, die da an der Wand hing, zurück in dieses Erlebnis geholt hat.
Mhm. Ja.
Und das ist, was ich damit meine. Nicht, was ein anderer sagt oder tut, nicht, was ich lese, nicht, was ich in dem Fall durch die Geschichte an der Wand, durch die 6 Bilderrahmen wahrgenommen habe. Ist gut oder schlecht, richtig oder falsch, böse oder gut, traurig oder fröhlich, was wir vorhin bei Einstein hatten. Die Geschichte ist einfach nur, die ist relativ.
Ja.
Und durch meine eigene Erfahrung, die verknüpft ist mit einem ähnlichen Ausgang, die Kinder, in meinem Fall das Kind, war weg, hat mich das unheimlich mitgenommen und betroffen gemacht, was das für die Eltern heißen muss, weil ich mittlerweile wusste, wie es sich anfühlen muss, wenn das Kind weg ist. Und bei mir war es nur eine halbe Stunde zum Glück. Das heißt, ich habe auf einmal die ganze die ganze Last, den ganzen Schmerz von dieser Stadt gefühlt, der auf dieser Stadt noch lasten muss. Weil sowas geht ja nicht weg. Das ist ja über Generationen, wird es unbewusst weitergegeben. Mhm. Von daher, Selbstführung heißt, hab dein eigenes Leben im Griff und mach dir bewusst, dass rein gar nichts im Außen mit deiner Reaktion zu tun hat, sondern es ist deine eigene Verknüpfung im Inneren. Und ich glaube, wenn wir da den Menschen und eure Generation macht es in Bravour, mehr Freiheit geben und nicht aufdiktieren und sagen, ich muss dich jetzt führen und an der Leine und du musst genau das machen, was ich will, sondern eher sagen, nee, hier sind die Leitplanken, darin kannst du dich bewegen und jetzt viel Spaß. Ich glaube, das ist der sinnvollere Weg. Und manche haben das halt noch nicht verstanden, die noch hier an der Babyboomer-Zeit festhalten und sagen, einer steht vorne, der schreit laut, schreit alle an und dann laufen die. Nö, ihr lauft da nicht, ihr lauft nach Hause und sagt, gut, dann war's das, ich gehe. Tschüss. Andere Generation. Ja.
Aber Wahnsinn, wie sich diese Hilflosigkeit so unbewusst mit dieser Geschichte assoziiert hat dann bei dir, ne?
Mhm. Also, absolut. Ja. Und wie gesagt, es hat denn mit der Geschichte nichts zu tun. Die Geschichte hat nur in mir etwas ausgelöst. Nicht in dem Frühstücksraum, nicht in Hameln, nicht in der Welt, nur in mir. Wärst du neben mir gesessen, du hättest die gleiche Geschichte gelesen und gesagt, okay, interessant. Wahrscheinlich, nehme ich an.
Ja.
Von daher, es hat nichts mit dem Außen zu tun. Alles ist relativ. Nur meine eigene Blickrichtung, meine Brille, daher meine blaue Brille, die ich trage, die blaue Brille zu tragen, zu sagen, sieh das Gute, sieh das Positive. Im schlimmsten Fall, wenn dich was in die Magengegend stößt, zu sagen, interessant. Interessant, dass mir gerade jemand ins Auto gefahren ist. Interessant. Und nicht eben in die Negativität abzudriften und zu sagen, interessant, ich bin gespannt, für was das gut ist.
Es gibt ja dieses Zitat von Schopenhauer, bei gleicher Umgebung schaut doch jeder in seine eigene Welt. Das ist so, ja, wie jeder seine Welt ganz anders wahrnimmt so, ne, und interpretiert. Ja.
Ganz genau, und dieses Recht sollten wir allen auch lassen. Mhm. Also bin ich der Meinung, wenn die Kinder draußen rumtoben wollen und sie niemand damit stören und wer sich gestört fühlt, darf sich melden, sollen sie das doch machen. Nur weil es mich in dem Moment antriggert, ist doch mein Thema, nicht deren Thema. Ja. Nur das ist halt, wo viele dann die Verantwortung übergeben und sagen, nee, du musst dich verändern. Du Kind, du Partner, du Chef, du Mitarbeiter. Du musst dich verändern, dass ich glücklich bin. Hä? Ich muss die Geschichte vom Rattenfänger verändern, das Ende, dass ich glücklich bin? Warum? Da kommt jemand anders und sagt, jetzt gefällt sie mir nicht mehr. Da sind wir nur noch am Ändern. Und das ist was, was ich gerade so in der Welt wahrnehme. Gefühlt jeder kommt und sagt, oh, wir könnten ja das verändern. Und nochmal, mir geht es nicht darum, dass das richtig oder falsch ist, blöd oder schön. Mir geht es nur darum, dass es auch gefährlich ist im großen Stil. Wenn wir es allen recht machen wollen, verlieren wir die Leitplanken. Und ich glaube, das passiert gerade in unserem Land so ein bisschen. Weil ich habe vorhin irgendwo einen Post mit einem Auge gesehen, dass die erste Stadt sich auf Ramadan vorbereitet und dann Sternchen und Monde und was weiß ich, was die alles aufhängen, für die Zeit aufhängen. Wo ich auch überlegt habe, das passt gut zu unserem Thema, ist das gut oder nicht gut? Grundsätzlich finde ich schön, wenn Menschen ihrem Glauben nachgehen können und sich mit dem ausdrücken. Die Frage ist nur, ob wir als Land diese Leitplanken verändern sollten und sagen, hey, Deutschland steht für gewisse Dinge, stand es zumindest mal. Und mittlerweile ist es so ein Sammelsurium, wo jeder gefühlt machen kann, was er will. Und die Schwachsinnsdinge mehr und mehr überhand nehmen, wo irgendwelche kleinen Gruppen kommen und sagen, ach, jetzt wollen wir auch gehört werden, und zwar auf ganz großer Ebene. Und das ist ein Thema, wo ich sage, dann passt es immer, weil das immer wieder wie beim Unternehmen. Das Land hat Leitplanken und die sollten klar gefahren werden. Und in der Leitplanke, wie ich mich zu Hause verhalte, was ich unter meinem Dach und meinen vier Wänden mache, das ist doch vollkommen okay. Lass jeden machen, was er will, solange es niemand anderes in diesen Leitplanken stört. Und da haben wir meiner Meinung nach aktuell ein ganz großes Thema, weil die Werte nicht klar sind, die Leitplanken sind nicht klar und drum haben wir so viele Herausforderungen, die wir haben.
Wenn dir die heutige Appreciator-Podcast-Folge gefallen hat und sogar einen Mehrwert für dich geboten hat, dann zögere doch bitte nicht, sie deinem Umfeld weiterzuempfehlen. Wenn dir die heutige Appreciator-Podcast-Folge besonders gut gefallen hat, dann war das vor allem auch erst ein Vorgeschmack auf alles andere, was noch kommen wird. Ich freue mich auf dich. Bis dahin alles Gute. Tschüss.